Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meiner Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin und Personalexpertin und in der Sinnplauderei geht es um Impulse rund um den Mittelstand. Ich lade mir gerne Gäste ein, die besonders coole Ideen haben oder tolle Impulse eben für den Mittelstand bieten. Und da habe ich heute bei mir zu Gast Rebecca Troff. Rebecca ist geschäftsführende Gesellschafterin von Counting the Apples Consulting. Und liebe Rebecca, ich würde sagen, sag uns doch mal, was macht ihr denn da bei Counting the Apples?
Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf heute. Was wir machen, also es ist ganz einfach. Wir sind CFO, also kaufmännische Leitungen für Unternehmen, die sich keinen vollständigen oder keinen Inhouse-CFO leisten können. Das heißt, das sind Unternehmen, die generell ab 500.000, 1 Million an Jahresumsatz anfangen und dann bis 20, 30 Millionen an Jahresumsatz, weil ich gehe davon aus, dass darüber hinaus gibt es ein CFO im Haus und auch genug Aufgaben für so ein CFO im Haus.
Das ist schön. Und wenn du sagst, wir sind, das bedeutet, du bist nicht alleine, sondern du hast ein Team. Wie viele Leute seid ihr denn?
Wir sind zu fünft. Ich habe als Interim-CFO damals angefangen, vor 6 Jahren. Und dank Covid sind wir komplett virtuell gegangen. Und von daher, so haben wir uns entwickelt. Und durch diese Virtuelles und auch durch Covid hat man entdeckt, dass zu wissen, wie viel finanzielle Reichweite Unternehmen haben, doch dann vielleicht Sinn macht, sind wir größer geworden und jetzt sind wir zu fünft. Und ich habe ganz tolle Controller an meiner Seite, die mich dabei unterstützen, unsere Kunden noch besser zu unterstützen oder zu helfen und dafür dann Klarheit in ihren Finanzen zu bringen.
Ja, klasse. Ich liebe ja Marken und Namen und Counting the Apples ist einfach cool. Wie kamst du auf den Namen?
Hinter jedem Namen steht entweder eine witzige oder eine Story dahinten. Und bei uns war das so, dass ich wollte am Anfang Counting the Lemons heißen und dann zu Limonade, so, also die Verbindung zu Limonade haben. Und dann irgendwie habe ich erfahren, dass auf Englisch Lemons sind tatsächlich diese Geräte oder Autos, die dann nicht, also die Produktionsdefekte haben. Und von daher, von Dr. Seuss haben wir die Äpfel oder habe ich die Apples übernommen. Und auf einmal war dann das viel einfacher zu verinnerlichen für mich. Und es ist auch viel einfacher, darüber zu sprechen, weil Äpfel zählen macht grundsätzlich irgendwie Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Also die Finanzen im Griff zu haben, macht total Sinn für den Mittelstand. Es macht Sinn für Unternehmen, die gründen, aber auch für Unternehmen, die schlecht dastehen, in Krisen dastehen. Wo kommen denn deine Kunden her? Wie verteilt sich das von der Sachlage her?
Am Anfang hatten wir kleinere Unternehmen, die da dann eher als Coaching uns benutzt haben oder eher die gestartet sind und dann dafür einen Finanzplan für ihr Businessplan gebraucht haben. Und dann irgendwann haben wir einen Softspot für uns entdeckt und das sind dann Online-Marketing-Agenturen und darüber hinaus jetzt unterstützen wir mehrere mittelständische Unternehmen und auch Startups im Bereich Finanzen.
Und arbeitet ihr hauptsächlich hybrid oder virtuell oder geht ihr auch vor Ort?
Also eher virtuell und dann vielleicht einmal im Jahr macht das Sinn für die Budgetplanung oder für strategische Gespräche, dass man sich einmal im Jahr sieht und dann auch dieses Get-Together, so wo die Gespräche am Rande vom Meeting stattfinden und wo man wirklich die größere Herausforderungen bespricht und dann auch dadurch dann wirklich bereit ist für das neue Geschäftsjahr und auch bereit ist, dann Dinge anzugehen. Und das wollen nicht alle Kunden, aber dadurch, dass wir sowieso jedes Jahr eine Budgetplanung mit unseren Kunden machen, dann bieten wir das an, um ein bisschen so diese Verbindung zu erhalten. Aber ich glaube, wir waren alle damals, also vor 3 oder 4 Jahren, überrascht, wie gut es online geht. Also heute ist das beste Beispiel dafür. Und wir merken, dass unsere Dienstleistung braucht nicht unbedingt ein In-House-Consultant, sondern eher, das ist viel effizienter und auch viel kostengünstiger für den Kunde, wenn wir uns entweder per WhatsApp, Slack oder was auch immer oder E-Mails austauschen und dafür ein großes virtuelles Meeting pro Monat haben und kleinere operative Meetings zwischendurch und alles online.
Das bedeutet, du bist quasi der Ersatz für einen internen CFO oder eine Finanzabteilung innerhalb der Firma. Was kostet es denn, wenn man jemanden wie dich engagiert, statt sich selbst jemanden einzustellen?
Also uns zu engagieren ist definitiv ein bisschen günstiger als einen vollständigen CFO zu haben, weil der Bedarf im Unternehmen noch nicht da ist. Das Unternehmen kann sich oft nicht einen guten Vollzeit-CFO leisten und dafür sind wir sozusagen Teilzeit fürs Unternehmen unterwegs und wir haben so eine Setup-Phase, wo wir dann das, also wie ein Mitarbeiter-Onboarding, wo wir die Firma kennenlernen, wir schauen uns die Zahlen, wir bauen ein Dashboard, wo wir alle Zahlen da sehen und wir sorgen dafür, dass alle Prozesse digitalisiert, automatisiert werden, so dass die Ergebnisse rechtzeitig da sind. Und dann gehen wir in so ein Retainer-Modell, wo wir dann, wo ein Betrag pro Monat bezahlt wird, je nach Komplexität und Größe der Firma. Und da stehen wir zur Verfügung für alle Fragen, finanzrelevante Fragen, aber auch organisatorisch, also Firmenstrukturen. Da haben wir auch einen Einblick da drin, generelle Prozesse zu digitalisieren. Wir haben auch einen Einblick in der Welt der Microtools. Das heißt, dass wir empfehlen auch Tools, um gewisse Prozesse oder gewisse Abteilungen zu digitalisieren. Und das ist alles in der Dienstleistung mit dabei und dafür können wir unsere Kunden dann am besten unterstützen. Der Vorteil von einem In-House-CFO ist, dass der immer vor Ort ist und wirklich sich vollständig und 100% um die eine Firma kümmert. Das ist aber auch ein Vorteil von uns, ist dass dadurch, dass wir eine Vielfalt an Firmen haben. Wir haben ein paar Wins, die wir bei dem einen haben und den Rollout auf die anderen schaffen wir schneller. Das heißt, dass die Best Practices können wir duplizieren sehr schnell.
Und hast du das erfunden, dieses Modell? Oder machen das ganz, ganz viele? Oder was ist das, was euch da auszeichnet? Und was sind so die Themen, die bei dir so hochpoppen, wo du sagst, das sind Themen, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zuhören, dass sie einen Mehrwert für sich mitnehmen? Was können Mittelständler berücksichtigen, wo du merkst, das machen viele aber noch nicht?
Also als ich vor 6 Jahren gegründet habe, gab es dieses Konzept noch nicht so ganz in Deutschland, von einer Frau sowieso nicht. Und das war eher aus den Staaten oder aus England. Dieses Fractional CFO-Begriff war schon Mainstream und hier in Deutschland eher weniger. In der Zwischenzeit, also wenn man auf LinkedIn unterwegs ist oder schon sogar Teilzeit oder Virtual CFO googelt, dann kommt schon eine Vielfalt an Firmen, die auch tatsächlich dann auch, jede Firma hat ihr Softspot. Also es gibt CFOs spezialisiert für E-Com, CFOs, also weil es gibt wirklich Wins, die man in eine bestimmte Branche machen kann. Obwohl Finanzen sind Finanzen, eine GUV gilt für alle und vor allem ein Liquiditätsforecast gilt für alle. Und zu den Herausforderungen, genau bei den Liquidität ist es momentan ein Riesenthema. Mehr und mehr, wo Firmen Herausforderungen haben, aus dem eigenen Cashflow Investitionen zu tätigen. Das heißt, dass die merken, okay, wir wollen wachsen, wir wollen andere Märkte, andere Standorte, andere Tätigkeiten anfangen, aber denen fehlt der Cashflow dafür. Und dadurch, dass wir dann wirklich diese Klarheit in den Zahlen schaffen, durch eine gute Kostenstellenstruktur, die 100% operativ ist. Das wäre dann wahrscheinlich der zweite Tipp, sich eine gute Kostenstellenstruktur aufzubauen, die dann operativ relevant ist, so dass ich meine Margen kenne, so dass ich weiß, alles klar, dieses Produkt oder diese Dienstleistung, ist es ein Fragezeichen Richtung Dog oder ist es ein Fragezeichen Richtung Star oder ist es meine Cash Cow, die dann tatsächlich auch die anderen Bereiche im Unternehmen, die steigen sind, mitfinanziert. Und diese Fragen werden alle durch eine vernünftige Kostenstellenstruktur beantwortet, weil Margen pro Produkt ist für Unternehmen ab und zu mal eine Herausforderung. Und noch ein Tipp, wir hatten das Gespräch vor ein paar Tagen mit einem Kunde von uns, die richtige Marge zu rechnen, weil wir als Inhaber oder als Gründer, wir stecken so viel Herz, Blut und Schweiß in unsere Firma, dass wir wollen es immer schön reden. Nee, 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 die Margen sind besser als gedacht. Und wir sind ein bisschen die Bremse und sagen, nee, lass uns das mal richtig rechnen. Und deine Zeit gilt auch als Kosten, weil du gerade als Gründer oder als Unternehmerin bist auch deine Zeit wert. Und da rechnen wir nochmal die Margen wahrscheinlich ein bisschen anders als die Inhaber selbst. Und dafür dann ist es aber eine tolle Zusammenarbeit, weil wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Gründerinnen und Inhabern, weil wir legen super viel Wert drauf, dass die Empfehlungen, die wir geben, umgesetzt werden, weil so merken wir, dass es eine Verbesserung oder eine Veränderung.
Ja, ich könnte mir vorstellen, als angestellter CFO ist es natürlich schwieriger auch gegenüber dem Arbeitgeber zu sagen, wir müssen was ändern oder wir müssen da ein bisschen anders rechnen, weil natürlich weisungsgebunden ist. Natürlich seid ihr auch Auftragnehmer. Das bedeutet, wenn ihr immer nur widersprecht, dann werdet ihr halt nicht mehr beauftragt, wenn es dann unbequem wird. Aber ihr habt doch noch mal ein anderes Standing und könnt da vielleicht Impulse geben, die neutraler sind.
Definitiv. Und auch, ich glaube, die Position, ob in-house oder wie wir extern, hat sich ein bisschen verändert mit der Zeit. Also früher war der CFO der Buchhaltungsleiter oder der Prokurist oder die einfach die Buchhaltung super gut gemacht hat. Und heutzutage merkt man, hey, mein CFO kann auch strategisch einen Beitrag leisten, kann auch das langfristige profitables Wachstum fürs Unternehmen, da kann oder sie kann einen Beitrag dazu leisten und nicht nur, dass die Kostenstellen richtig aufgesetzt sind und die Buchhaltung funktioniert so.
Ja. Liebe Rebecca, willst du uns noch ein paar Tipps mitgeben? An was können denn so Mittelständler, so typische Mittelständler denken? Vielleicht auch welche, die einen eigenen CFO haben, aber vielleicht noch ein paar Impulse gebrauchen können. Auf welche Themen stößt du, die man vielleicht besser machen könnte?
Also das eine ist wirklich super viel Wert auf Liquidität setzen, weil, und das, ich glaube, wissen fast 100% der CFOs ist, wenn ich eine Liquiditäts-, also Vorschau habe und ich weiß, meine Liquidität, das wird eng in 6 Monate oder 8 Monate, dann habe ich eine Vielfalt an Möglichkeiten noch heute dran zu gehen. Aber wenn der Engpass in 2 Wochen oder 3 Wochen und da fehlt mir das Geld in dem Moment, dann sind diese Möglichkeiten doch nicht mehr vorhanden. Und dann habe ich nur ein paar Möglichkeiten, die tatsächlich dann wehtun, weil die sind teurer oder ich gefährde dadurch die Zukunft meiner Firma und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine vernünftige Struktur aufzubauen. Das heißt, dass ich ein gutes Budget habe, der realitätsnah ist, der entweder konservativ oder realistisch ist und nicht zu hoch also gepumpt. Und ich mache jeden Monat eine Soll-Ist-Analyse. Weil nur so kann ich sehen, ah, wie stehe ich zum Budget? Und wenn es Abweichungen gibt zum Budget, wo stehen wir und wo ist die Herausforderung? Und da kann ich konkrete Maßnahmen umsetzen. Und ohne diese genaue Analyse von den Zahlen ist es schwierig, mein Unternehmen zahlenbasiert zu steuern. Und da kommen immer dann dadurch, dann, wenn ich diese Struktur nicht klar aufgebaut habe, dann kommen immer Überraschungen und oft sind das keine gute Überraschungen. Also oft ist es, hui, weniger Profit als gedacht war und solche Dinge. Und dafür dann ist eine ganz klare und transparente Struktur wichtig. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, man kann eine gute GUV haben und eine gute Liquiditätsplanung, aber letztendlich das Geschehen passiert im Operativen. Wenn ich operativ, also im operativen Bereich Verbesserungen angehe, dann habe ich automatisch bessere Ergebnisse. Und dieses Operative, da haben wir Spaß dran, also wir persönlich als Counting the Apples, weil wir merken, dass alles, was wir im Operativen angehen, verbessert das Ergebnis, ohne dass es weh tut. Ohne dass es sich so, hey, wir reagieren, anfühlt, sondern hey, guck mal, wir sind proaktiv, wir setzen operative KPIs auf und durch das Operative haben wir bessere Ergebnisse.
Nee, super. Jetzt bist du ja nicht, sag ich mal, von der Uni in die Selbstständigkeit gegangen, sondern du hast ja einen langen Werdegang und viel, viel Lebenserfahrung mitgebracht in diesem Bereich. Du bist ursprünglich aus Brüssel, wenn ich das richtig
Genau.
sehe, wohnst jetzt in Düsseldorf, wenn das noch stimmt. Und du hast schon gearbeitet im Finanzbereich bei Decathlon, bei H&M und bei New Yorker. Vielleicht hast du Lust, ganz kurz da zu erzählen, wie du dazu kamst, diesen Weg zu gehen, um dann dich doch selbstständig zu machen.
Wahrscheinlich daher kommt diese operative Leidenschaft, weil ich bin keine Finanzfrau, die aus der Bankwelt kommt. Ich war 100% operativ unterwegs. Ich habe als Verkäuferin damals bei Decathlon angefangen und ich bin diesen Weg gegangen und deswegen weiß ich, wie wichtig also Operations ist. Und dadurch, dass ich dann mit H&M dieses Wachstum, was die in Deutschland und auch im Ausland gemacht haben, miterleben dürfte, ich weiß auch, wie wichtig es ist, zahlenbasiert Entscheidungen oder eine Entwicklung oder eine Steigerung zu unterstützen. Und New Yorker war wirklich ein sehr erfolgreiches mittelständisches Unternehmen oder ist immer noch definitiv. Aber da habe ich gemerkt, dass es vielleicht noch mehr darüber hinaus gibt. Also mehr, vielleicht mehr Wert, den man geben kann. Mehr, ein bisschen mehr Bewegung, mehr so, was man als Tätigkeit angehen kann, als eine Nummer in einem größeren Unternehmen zu sein. Und auf der anderen Seite ist meine dritte Tochter da geboren. Und es hat mir einfach gefehlt, diese Möglichkeit, also Familienleben mit meiner Karriere im größeren Unternehmen zu kombinieren. Und durch diese Selbstständigkeit konnte ich beide sehr gut kombinieren. Und heute, 6 oder 7 Jahren danach, also kommen die Mädels immer noch. Und wenn wir in Meetings mit Kunden, die kennen alle Kunden mit Vornamen schon und die bomben regelmäßig die Meetings. Aber es auch da hat sich das Bild im Vergleich zu vor Covid geändert, dass es sich doch jetzt erlaubt ist, dass man ein Familienleben zusätzlich zu einer Firma hat. Weil früher war das so, oh nee, bloß nicht.
Ja, da hat man sich geschämt, gell? Da hat man gedacht, das muss man unterm Deckel halten, ja.
Genau, oder ja, neben, ja, Kids doch, aber nicht so wichtig. Und doch, also weil die Familie hat mich zu der Unternehmerin gemacht, die ich bin, und auch andersrum. Mein Unternehmen hat meine Familie verändert oder vielleicht hoffentlich zum Besseren gemacht, dadurch, dass ich glücklicher dadurch bin. Und deswegen beide kann man nicht so 100% voneinander trennen und vor allem ich als alleinerziehende Mutter sowieso nicht. aber ja, ich glaube, ich lebe einfach, also ich habe keinen einzigen Tag bereut, egal, wir hatten auch schwierige Jahre und ich habe keinen einzigen Tag meine Gründung bereut. Und ich glaube, viele Unternehmer würden jetzt gerade nicken und sagen, ja, genau so geht's uns auch.
Ja, es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, wo es einfach nur so smooth immer bergauf
Ja.
geht, ohne Reibung, ohne Belastung, auch im privaten Bereich, sondern es ist immer ein Auf und seine Grenzen kommen und mit diesem an die Grenzen kommen, wieder weiterzuwachsen. Weil wenn wir uns immer in der Komfortzone aufhalten, dann wachsen wir halt auch nicht so. Ja.
100%, das ist so. Und auch wenn Wachstum nicht immer in dem ersten Moment gut tut und es tut doch ein bisschen weh, weil Lernen ist nicht immer ein einfaches Prozess. Also ich glaube, meine Lernkurve, seitdem ich Unternehmerin bin, war immer steil nach oben. Also egal, ob das schöne Erlebnisse ist oder Herausforderungen, immer steil nach oben, definitiv.
Das ist toll. Ja, und wir beide sind auch im Verband Deutscher Unternehmerinnen unterwegs. Und mir hat der VDU, wie wir ihn abkürzen, immer so gut getan in meiner eigenen Rollenidentität. Ich hatte so das Gefühl, ich bin nicht alleine mit dem, wie ich denke, auch wenn wir alle unterschiedlich sind. Es ist ja nicht so, dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, sich ähnlich sind. Aber diese Art zu denken, dieses sich gegenseitig stützen und als Frauen in der Wirtschaftswelt unterwegs zu sein, das hat mir gut getan und das hat mir in meinem Wachstum sehr geholfen.
100%. Und das war ein schönes Wachstum. Also ein Wachstum, der richtig gut tut. Meine E-Mails irgendwie gehen nicht aus. Ich habe es zugemacht, aber ja.
Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir arbeiten ja auch noch im Hintergrund, während wir Podcasts machen und manchmal bingt's und dann hört man's. Aber so ist das Leben und wir kriegen es technisch nicht anders in den Griff. Deswegen ist es hier einfach so.
Genau, und beim VDU, also weil klar, als Gründerin oder Inhaberin ist man also klar für den Vertrieb mitverantwortlich, ne? Auch fürs Image der Firma und so weiter. Und also Networking oder Netzwerken gehört definitiv dazu. Das ist eine Säule davon. So, ne? Vor allem in so einem Bereich wie bei mir, in Finanzen, man muss Vertrauen aufbauen. Es ist nie ein einfaches Thema, teilweise tabu in ein paar Unternehmen, also bei bestimmte Personen. Und von daher dieses Vertrauen aufbauen spielt eine größere Rolle als vielleicht beim Marketing oder was auch immer. Und Netzwerken kenne ich, kann ich. Aber so ein tolles Netzwerk wie beim VDU habe ich selten erlebt. Also ich kenne das klar aus Finanzen, weniger Frauen als Männer. Und ich finde, wir Frauen netzwerken ein bisschen anders. Und VDU ist definitiv total integrativ unterwegs. Und also mir hat das einfach total gut getan.
Ja, mir auch. Also es ist wirklich, es hat so ganz verschiedene Komponenten. Auf der einen Seite bin ich auch viel in gemischten Netzwerken, weil die auch für die Business-Kontakte ganz wichtig sind. Frauennetzwerk ist für mich so Heimat und fallen lassen und auch Schwäche zeigen dürfen. Und ich habe so viel Themen im VDU gelöst, die auch mich privat betroffen haben. Also mein einer Sohn, der wohnt in einer anderen Stadt, der hat einen Hausarzt gebraucht. Dann habe ich halt eine Freundin vom VDU angerufen und die hat ihre Hausärztin auf dem Handy angerufen und solche Sachen. Ja, also das entlastet halt unheimlich. Oder wenn man eine Wohnung sucht für ein Kind von einem oder für einen Mitarbeitenden oder so, dieses Commitment, dass man sich unterstützt, so wie jeder kann, ohne miteinander Geschäfte machen zu müssen, sondern einfach sich kennenlernen zu dürfen, entspannt zu gucken, wo gehen wir hin, wo fühlen wir uns wohl. Wir haben jetzt unsere Steuerberaterin aus dem Netzwerk vom VDU und lauter so Sachen, das ist auch so ein Vertrauensthema. Wir sind ja in unserem Familienunternehmen Südwehr, sind wir Versicherungsmakler und das ist ja unser Kernwort, ist auch Vertrauen, weil Versicherung, da geht es ja auch wirklich auch um diesen finanziellen Teil, um Risikomanagement und da ist es auch wichtig, dass man weiß, mit wem man diese Themen drin behandelt, ja.
100%. Und auch wenn es um Business geht, es geht nicht nur um ans Nehmen und Geben, sondern
Ja.
einfach sich gern unterstützen, ohne dass es unbedingt zu einer Geschäftsbeziehung werden muss. Also klar, bei uns da, also oder bei mir in den Abenden, da kommen viele Fragen so, hey, wie kann ich meine Buchhaltung besser digitalisieren oder automatisieren oder ich bin nicht zufrieden von meinem Steuerberater, wie kann ich das ändern und so weiter. Aber es muss nicht unbedingt so, hey, lass uns mal einen offiziellen Termin machen. Nee, komm, lass uns mal drüber reden und das, was ich gebe, Karma sagt, das kommt irgendwann zurück. Ob das kommt oder nicht, ist auch eine Interpretationsfrage. Aber man gibt auch gerne, weil auch ohne es zu wissen, man bekommt auch ganz viel zurück.
Ja, und auch allein dieses Gefühl, dass das, was man zu geben hat, wertvoll ist und die anderen davon profitieren, gibt einem wieder das Selbstvertrauen, damit auch an den Markt zu gehen. Also es hat alles wieder so,
100%.
ja, es geht alles wieder zusammen und auch diese gegenseitigen Empfehlungen. Also, dass wenn Leute mich fragen, kennst du jemanden zu dem und dem Thema, dann kenne ich meistens jemanden aus dem Netzwerk. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, diejenige ist empfehlenswert, ja, also hinter der stehe ich auch persönlich, die liegt mir als Mensch. Da sind wir ja unterschiedlich subjektiv unterwegs. Dann gebe ich gern diese Empfehlung, natürlich immer mit dem Hinweis, dass ich das fachlich nicht beurteilen kann. Aber dass es menschlich für mich wichtig ist. Jetzt klingelt mein Handy, obwohl ich es ausgeschaltet habe. Und mein Sohn sitzt auf der Terrasse und rutscht immer mit diesen Terrassenstühlen hin und her. Ich weiß nicht, ob man das auch hört. So ist es halt das Leben, gell? Und genau, wir versuchen hier den mega professionellen Podcast zu machen. Aber als Mutter und als Mensch ist man hier immer ein bisschen im Beschuss. Aber wir schaffen das. Und ich finde das
gut.
Und wir sind ja immer so multitasking-mäßig, wobei ich ja versuche im Leben gerade dieses Achtsamkeit und auf den Punkt und im Hier und Jetzt zu sein, mehr zu fokussieren, also wirklich jetzt und hier zu genießen und dann später die Arbeit zu erledigen, die später abfällt und nicht immer so mit diesem schlechten Gewissen rumzurennen, was man ja oft hat, dass man denkt, oh, wenn ich das jetzt mache, dann fällt ja das runter, was auch noch zu tun ist und so. Und ja, dieses sich selbst organisieren und dabei im Alltag auch so entspannt unterwegs zu sein, das versuche ich gerade. Liebe Rebecca, Frage. Du hast vorhin gesagt, dass es wichtig ist, die Liquidität im Blick zu behalten, was ja sehr, sehr zu empfehlen ist und im Hinblick darauf, dass ja viele Unternehmen von den Banken abhängig sind und die Banken auch aus meinem Empfinden oft die Daumenschrauben anlegen müssen oder tun. Wie kann man denn die Liquidität im Unternehmen aktiv verbessern?
Definitiv schon mal die Liquidität im Blick haben. Also Liquidität ist nicht Kontostand, das ist der größte, oder Liquidität ist nicht Profit. Das sind drei ganz verschiedene Zahlen. Und das Zweite ist, um die Liquidität zu optimieren, kann man wirklich proaktiv dran gehen. Heißt, bei den Kunden die Zahlungsmodalitäten so kurz wie möglich zu halten. Bei den Lieferanten die Zahlungsmodalitäten so lang wie möglich zu halten. Und diese beide Begriffe als Kennzahl zu haben, um wirklich die Verbesserung zu messen, um auch dann diese Wochen wirklich im Blick zu haben und dann dadurch dann das meiste daraus machen, weil eine gesunde Liquidität ist ein Asset, was man hat, ist wirklich was, was man nutzen kann, um Investments zu tätigen, was man nutzen kann, um Bonität zu haben oder auch um ein vertrauenswürdiges Unternehmen zu sein. Eine gute Liquidität wird in also gute Zeiten, aber auch in Krisenzeiten immer eine super gute Sache sein.
Ja, ich habe den Eindruck, dass Unternehmerinnen, mit denen ich mich viel austausche, die mit Konzernen zusammenarbeiten, dass die immer längere Zahlungsziele von den Konzernen aufdiktiert bekommen. Und das macht einem mittelständischen Zulieferer das Leben wirklich schwer.
Total. Also wir haben auch Kunden, die tatsächlich genau da sind. Desto größer das Unternehmen, desto tougher der Einkauf, aber A, man ist nie zu klein, um wirklich zu versuchen, so gut zu verhandeln wie möglich, weil es geht auch nicht nur darum, die Modalitäten oder die Zahlungsmodalitäten dran zu arbeiten, sondern man kann die vielleicht mit einem gewissen Pricing kombinieren. Wenn das, also das sind so Mittel, wo vielleicht größere Unternehmen dann einsteigen. Und aber auch dann, man kann auch wirklich überprüfen, okay, was habe ich für eine Stelle auf dem Markt und kann ich wirklich das nutzen, um meine Zahlungsmodalitäten zu verbessern? Heißt, wenn ich wirklich etwas anbiete, was wenige andere anbieten, dann kann ich das vielleicht nutzen, um meine Zahlungsmodalitäten zu verbessern. Aber ich gebe dir recht, oft haben größere Konzerne Anforderungen, die erfüllt werden müssen. aber auf der anderen Seite, wer nicht fragt, bekommt nicht.
Ja, ja, und du sagst es ja schon, je mehr man seine USPs so rausstellt, dass man nicht so gut ersetzbar ist, desto mehr kann man selber auch in die Verhandlungsrolle eintreten und sich positionieren, während wenn man etwas hat, was andere auch haben oder was in den Augen des Einkaufs gleichwertig ist, was es ja vielleicht nicht ist, aber erstmal so wirkt, dann ist es natürlich schwierig. Und wenn man erstmal in dieser Preisspirale mit dem Rücken an der Wand ist, dann ist es echt nicht mehr schön.
Genau, aber dann vielleicht müsste man sich grundsätzlich über das Businessmodell Gedanken machen.
Ja.
Und dann vielleicht, also viele sagen, ja, Spezialisierung ist nicht gut, weil du fokussierst dich auf eine Branche, eine Industrie oder was auch immer, aber eine gewisse Spezialisierung gibt dir die Möglichkeit, sehr, sehr gut zu sein in dem, was du tust.
Ja.
Weil du lernst von der Menge an Kunden oder an Firmen, die ungefähr das Gleiche machen, entwickelst. Also dieses Know-how entwickelt man. Genauso wie bei uns CFOs. Also es gibt CFOs für jede Branche. Warum? Weil jede Branche hat seine eigene Herausforderungen oder ihre eigene Herausforderungen. Das ist wirklich, diese Herausforderungen können mit bestimmten Strategien gelöst werden. So.
Ganz toll. Rebecca, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, da sollte man echt dran denken und da denken viele nicht dran?
Wir haben es in den letzten Monaten gemerkt. Also klar, der Markt oder die Marktlage ist unsicher. Es gibt viele Unternehmen, die dann vielleicht nicht so stabil auf den Beinen sind wie früher. Und viele Unternehmen machen eine Risikoanalyse mit einem Risikomatrix, weil die das machen müssen. Heißt, ich habe eine Risikomatrix oder meine Risikoanalyse und ich habe sie und ich stecke sie in die Schublade und ich hole sie raus, falls es richtig schwierig wird. Aber also in unseren Augen, wir nutzen oder denken wir, aber wir nutzen die auch aktiv mit allen unseren Kunden. Die Risikomatrix machen wir regelmäßig mit unseren Kunden und wir nutzen sie auch, um, Entschuldigung, der Nachbar oben hatte, und wir nutzen, ja, irgendwie, keine Ahnung.
Wir arbeiten hier mit allen Ablenkungen, aber wir bleiben voll fokussiert.
Genau, also die Risikoanalyse ist total sinnvoll, um, also in den Day-to-Day, weil, warum? Weil, wenn, desto mehr ich meine Risiko oder Risiken angehe, desto besser ich dann für die Zukunft aufgestellt bin. Wenn ein Risiko ist, zum Beispiel, dass ich abhängig von bestimmten Mitarbeitern bin, dass ich abhängig von bestimmten Produkten, Dienstleistungen oder Industrien, dass ich abhängig von ein paar Kunden bin, die dann das meiste an den Umsatz machen, oder dass ich abhängig von mir bin als Inhaberin, wenn ohne mich funktioniert das Unternehmen ist, was bei meiner Größe das perfekte Beispiel wäre. Wenn ich an diese Risiken proaktiv arbeite, dann habe ich einfach für die Zukunft bessere Chancen. Und mit allen unseren Kunden, wir integrieren das in unseren Quartalsworkshops, wo wir dann die Risikomatrix rausholen und wir machen nicht nur die Risiken, sondern auch, wie dringend und wichtig die sind, und wir beziffern die. Wie viel Umsatz geht verloren, wenn dieses Risiko eintritt? Und das ist der riesen Wake-up-Call. Oft bei all unseren Kunden denken so, oh, so viel. Und dann wir denken, ja, und lass uns dran arbeiten und lass uns an andere Einnahmenquellen denken. Lass uns an eine andere Struktur deiner Mitarbeiter oder Förderung deiner Mitarbeiter oder lass uns an andere Industrien, die ähnlich sind, denken. Und dadurch dann eröffnen sich Opportunitäten und definitiv Potenzial. Also die Risikomatrix ist für mich definitiv ein Underdog.
Ja, nee, super. Und Underdog bedeutet etwas, was unterschätzt wird für den Mehrwert, was es fürs Unternehmen bringt, gell? Ja.
100%. Und eine Risikomatrix, die muss nicht kompliziert sein. Oft die Tools, desto einfacher, desto besser umzusetzen. Das ist wie alles. Und von daher, wir machen diese Übung so oft mit unseren Kunden, dass weil wir sind 100% davon überzeugt, dass das sinnvoll ist.
Ganz toll. Also ich habe mal so einen Kurs gemacht, Management-Cockpit selbst erstellen. Also das war echt spannend, weil es ging darum, auch die Kennzahlen sich auszudenken, die für einen persönlich wichtig sind. Also auf der einen Seite gibt es ja diese professionellen Tools, die für alle Sinn machen, aber man ist ja noch ein individueller Mensch in der Unternehmensführung und manche Dinge sind einem einfach wichtig, die jetzt die anderen gar nicht so toll finden oder wichtig finden. Und das finde ich auch schön, weil wir doch als Unternehmensleitungen, wir haben ja die Gestaltungsmacht, wir haben ja
Total.
die, wir dürfen das machen und es darf Spaß machen. Und so, je mehr wir proaktiv unterwegs sind, desto mehr macht halt Unternehmertum auch Spaß.
100% und auch desto besser ich für die Zukunft ausgerüstet
Ja.
bin, desto mehr auch mein Day-to-Day im Unternehmen Spaß macht, weil ich bin nicht immer reaktiv unterwegs, sondern eher proaktiv. Wenn ich genug Rücklagen habe, wenn ich ein gutes Profit habe, gute Liquidität, Risiken sind angegangen, vielleicht nicht alle auf Null gesetzt, aber angegangen, dann habe ich das Gefühl, dass ich am Unternehmen arbeite und nicht im Unternehmen arbeite. Und das ist ein Riesenunterschied so.
Ja, zu dem Thema habe ich sogar meinen eigenen Podcast gemacht. Ich mache auch Podcasts, wo nur ich spreche und dann die Interview-Podcasts. Und zum Thema Risikomanagement. Wir sind ja als Firma Südwehr, sind wir ja Industrieversicherungsmakler und da ist ja Risikomanagement genau unser Thema. Vor allem natürlich die versicherbaren Risiken, weil da hast du natürlich auch große Themen und da geht es darum, welche Themen sind existenzbedrohend und welche Themen kann man vielleicht auch einfach selber Rücklagen
Genau.
bilden und abdecken. Und da kann man quasi ja auch gestalten. Aber gucken, dass die existenzbedrohenden Risiken, dass die eben dann wieder in der Gemeinschaftsrisikoverteilung über Versicherer stattfindet und das andere dann im eigenen Haus.
100%. Also eine Versicherung kann eine Lösung zu einem Risiko sein, aber
Ja.
erstmals muss man dieses Risiko definiert haben,
Ja.
weil
Und
sonst weiß man das noch nicht mal so.
ja, und wenn der Tod des Inhabers oder der Inhaberin ist ja jetzt quasi nicht wirklich
Ja.
versicherbar, natürlich kannst du eine Lebensversicherung machen, aber das Geld, was rauskommt, nimmt ja das Risiko nicht weg. Das heißt, das sind dann wieder Themen, die man ganz anders lösen muss. Und da gefällt mir dein ganzheitlicher Ansatz, weil das Thema, also Nachfolger auf Schlüsselposition, da habe ich bei uns mal im Unternehmen eine Risikomatrix erstellt dazu. Die ist ja auch ganz wichtig und die wird ja oft in der HR-Abteilung abgewickelt, während du ja von den Finanzen kommst. Aber es ist für dich auch in der Risikomatrix drin. Und diesen ganzheitlichen Blick aufs Unternehmen, ich glaube, den braucht es auch, damit wir dann auch das gut aufsetzen können. Also ich war früher im Bereich Erben und Schenken in der Beratung aktiv bei uns im Familienunternehmen, weil wir dann diese Liquidität für den Erbfall durch Versicherungslösungen dargestellt haben. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Du musst deine Nachfolge geregelt haben. Weil egal wie jung man ist, man kann ja auch einen Autounfall haben oder was passiert, ja. Und dann muss es trotzdem irgendwie weitergehen. Und es muss auch für die Mitarbeitenden weitergehen, dass sie einfach wissen, das hängt nicht nur an diesem individuellen Menschen, das hängt an einer gesamtheitlichen Lösung.
100% und diese Verantwortung als Inhaber und Gründerinnen haben wir
Ja.
den Mitarbeitern und ihrer Familie gegenüber.
Ja, und auch unseren Familien gegenüber, weil wenn man Familienunternehmerin ist, dann will man ja natürlich was Nachhaltiges schaffen.
Ja.
Und will, dass die nachfolgende Generation auch eine Perspektive bekommt. Und manchmal, ich bin ja viel bei diesen Familienunternehmertreffen dabei, da gibt es halt dann auch eine Generation, die man überbrücken muss, weil
Ja.
jemand stirbt und die Nachfolger sind halt noch klein, minderjährig, wissen noch nicht, was sie machen wollen im Leben. Und dann führt man das Unternehmen eine gewisse Zeit lang mit externem Management, bis
Ja.
die Jugend dann weiß, will sie nicht, kann sie, ist sie ausgebildet und dann geht's weiter. Und das zu gestalten, das ist etwas, ja, was diese Nachhaltigkeit dann auch ausmacht. Ich finde da ein Beirat halt auch sehr hilfreich. Jemand,
Ja.
ein Gremium, was das Unternehmen wirklich kennt, sehr loyal, committed ist und gleichzeitig auch diese Verantwortung übernimmt, auch unangenehme Themen zu platzieren und anzusprechen und auch dafür zu sorgen, dass sich die Inhaberfamilie bewegt auf sich zu oder gemeinsam in die Zukunft und sich auch wirklich diesen Themen stellt, Testament, ja, diese ganzen Sachen, dass das regelmäßig überarbeitet wird, dass es geklärt ist, dass es kommuniziert wird, das ist halt so wichtig, damit man halt handlungsfähig bleibt.
100% und auch, dass man die Strukturen schafft, weil wir als externe CFO arbeiten auch viel mit der neue Generation, die das Familienunternehmen übernimmt. Und da gibt es super viel Gestaltungsmöglichkeiten, wenn wir das zulassen.
Ja. Ja, und das ist echt zielführend, ja. Und ich bin ja keine Finanzerin. Das macht mir ja immer so ein bisschen eher Angst. Also ich bin eine, die halt Führung, Personal, die ganzen rechtlichen Themen und so, das ist meine Herkunft. Und das Finanzthema, da braucht man halt jemanden, dem man vertraut, der auch weiß, was er tut und einem auch klar sagt, wo sollte es langgehen, weil man macht sich auch abhängig. Also das ist so dieses Thema auch, wenn man jemand Internes hat und der hat das ganze Wissen, dann kann so jemand kündigen oder jemand kann auch sterben, ja, oder schlimme Dinge sind passieren und dann plötzlich steht man da mit diesen ganzen Zahlen, ja, und weiß nichts damit anzufangen. Da muss sich wieder jemand Neues einarbeiten. Und das ist vielleicht auch eine gute Geschichte, dass man weiß, ah, es gibt Alternativen, wenn man möchte, oder man kann es ja auch kombinieren. Ihr beratet ja auch, denke ich, wenn man einen internen CFO hat,
ja,
impulsmäßig für bestimmte Themen.
Genau, also ich persönlich bin auch Interims-CFO bei größeren Unternehmen, aber auch wir coachen Head of Controlling und angehenden CFOs, die tatsächlich oft aus der Familie, aus dem Generationswechsel, wenn das innerhalb der Familie bleiben muss oder die wollen das, dann also wir haben diese Coaching-Programme für Head of Controlling und angehende CFOs, die zur Familie gehören, so.
Sehr spannend. Liebe Rebecca, wir kommen so langsam gegen Ende unseres Podcastes an. Hast du Lust, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas an die Hand zu geben, was mitzugeben oder ein Schlusswort zu sprechen?
Definitiv, Dankeschön dafür. Das ist vielleicht ein Appell nicht nur an Leute oder an Frauen und Männer, die dann Inhaber sind, sondern für sich als Person. Wir haben ganz klare Strukturen im Unternehmen. Wir haben eine Budgetplanung, wir haben Soll-Ist-Analysen, wir haben Klarheit, wir sprechen über Zahlen in vielen Unternehmen. Und ab dem Moment, wo wir durch die Tür gehen, dann ist das alles vergessen irgendwie. Also mit dem Partner gehen wir, also reden wir nicht über Geld. Zu Hause haben wir keine Budgetplanung. Investitionen machen wir so, gibt's genug Geld auf dem Konto, haben wir ein paar Rücklagen, machen wir. Und auf einmal kommt diese ganze persönliche Seite dazu, die letztendlich nur durch unklaren Abstimmungen oder Absprachen kommt. Und klar, also ich bin alleinerziehend von 3 und ich habe einen neuen Partner. Er hat auch 3 Kinder. Das heißt, dass wir, wenn wir in Urlaub gehen, wir sind zu 8. Also das ist schon mal ein anderes Budget als die normale erhaltene Familie, so. Und zusammen haben wir gelernt, diese Dinge, ja, also klar, wir haben Herz und Gefühle und so weiter, aber ein bisschen pragmatisch anzugehen. Das heißt, dass wir haben ein Budget, der fürs Jahr da ist und wir haben auch quartalsmäßig Absprachen, so dass wir eine klare Kommunikation schaffen. Und vielleicht, also ich will nur auf den Weg geben, den Mut vielleicht zu haben, ein paar Dinge, die im Unternehmen super gut funktionieren, vielleicht auch teilweise zu Hause umzusetzen. Also die Budgetplanung bei uns als Beispiel, ein bisschen als Erfolgsstory, die Budgetplanung bei uns zu Hause gibt uns die Freiheit, den Urlaub zu machen, den wir wollen. Gibt uns die Freiheit, Dinge zu unternehmen, die wir wollen, weil das im Budget steht. Und das gibt uns, also das gibt uns einfach ein ganz tolles Gefühl und wir stellen keine Fragen oder wir reden nicht miteinander, sondern für uns sind die Spielregeln und das Budget klar. Und dafür, ja, das Schlusswort, ich bin nicht alleine mit dem Schlusswort.
Wer war drin? Was ist passiert?
Ja, der Hund. Luke Lea. So. Ja, Entschuldigung. Genau. Und dann nur als Schlusswort wirklich zu sagen, privat auch ein paar Mittel, die es im Beruf gibt, zu nutzen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die was dazu sagt.
Ja, super. Nee, sehr, sehr, sehr toller Impuls. Ich glaube, darüber machen sich wenige Gedanken. Und ich glaube auch die finanzielle Absicherung von Frauen, das ist auch ein Thema, wo wir vielleicht auch noch mal einen anderen Podcast machen können. Aber dieses Thema, die Finanzen anzusprechen, die Altersversorgung anzusprechen, das Thema, was ist denn, wenn die Ehe nicht gelingt? Was passiert dann, wenn ich beruflich als Frau zurücktrete, um die Kinder großzuziehen? Was passiert dann mit meiner finanziellen Absicherung? Also diese Themen offen zu transportieren und zu besprechen, ich glaube, dass das wirklich heilsam ist. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen was mitgenommen. Also ich habe mir gerade ein zweites Pferd gekauft. Das war jetzt nicht im Budget eingeplant. Das hat so mein Herz entschieden, aber das werden wir schon ins Budget reinkriegen. Und genau, also das ist so auch so mein
Vielleicht
Herzensanliegen.
müssen ein paar andere Dinge dann raus.
Genau, ich bin gerade dabei, mich sehr zu fokussieren und zu priorisieren und auch zu überlegen, wie viel will ich reisen, wie viel will ich beruflich? Ich will ja mehr und mehr das Thema Unternehmensberatung machen für den Bereich Personal. Und was so Strategiethemen der Inhaberfamilie angeht. Und ich glaube, dass ich da Lust habe, auch zu überlegen, ich mache viel digital und ich reise ab und zu, wo es Sinn macht, aber nicht immer nur reisen, weil wenn du immer weg bist, dann ist halt so viel Zeit weg, so viel Energie kostet es auch. Und da bin ich immer mehr so, dass ich sage, ja, es geht eigentlich auch, wenn man sich so sieht, wenn man sich einmal kennengelernt hat, ist es gut und wichtig, aber es muss dann nicht alles so stattfinden. Ja. Genau. Ich
100
würde jetzt,
Prozent.
ja, ich würde jetzt eine kurze Werbung einblenden und dann ein Fazit von unserem Podcast ziehen und dann würden wir
Gerne.
nochmal uns kurz verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Jetzt kommt Werbung.
Habt ihr manchmal das Gefühl, die Lebensfreude fehlt? Das Leben ist langweilig? Miriam Zarte und ich führen euch durch Voice Dialog an eure persönlichen inneren Stimmen. Aus einem bewussten Ich geführt, bekommt alles einen Sinn und entspannte Selbstführung entsteht. Die Grundlage für gute Führung. Für mehr Informationen schaut auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de oder schreibt mir eine E-Mail an hallo@sinnplauderei.de.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, toll, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und uns hier zugehört habt im Podcast mit Rebecca Troch um das Thema Finanzen. Und wir haben gesehen, Finanzen ist ein Riesenthema in der Firma. Wichtig ist es, dass wir Liquidität haben und sie auch erkennen und auch daran arbeiten, mehr Liquidität zu haben. Wichtig ist es, dass wir eine Risikoanalyse machen und eben die Finanzkennzahlen wirklich im Blick haben, die verschiedenen Zahlen auch unterscheiden können, um dann wirklich in so eine Gestaltungskraft zu kommen in unseren Unternehmen. Denn ohne Geld ist Gestaltung eben wirklich ganz, ganz schwierig. Und eine Risikoanalyse beinhaltet nicht nur die finanziellen Kennzahlen, sondern auch die anderen Risiken, die ein Unternehmen beinhaltet. Da macht es auch Sinn, hinzuschauen. Und was wir noch mitnehmen konnten, liebe Rebecca, vielen Dank dafür, ist, dass das, was im Unternehmen gelingt, auch privat ein guter Tipp sein kann, nämlich die Familienkasse genauso im Blick zu haben und Risikoanalyse zu betreiben wie in der Firmenkasse. Und da kann man auch schon mal wie so in einem kleinen Bötchen üben fürs große Boot. Das kann man ja auch schon früh anfangen als Kind. Da könnte man ja die Nachfolgerinnen und Nachfolger auch an das Thema, ja, Liquidität heranführen. Und ich glaube, dass man da echt was lernen kann. Liebe Rebecca, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unseren Podcast zu kommen, in die Sinnplauderei. Und ich wünsche allen, die hier zuhören, alles Gute, viel Erfolg, gute Liquidität im Unternehmen, eine gute Risikoanalyse, tolle Märkte und ganz viel Spaß an euren Unternehmen. Und hiermit verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für die Einladung und ich habe mich total gefreut, hier dabei zu sein. Und ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag und danke für die Einladung nochmal.
euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.